SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Cum-Ex steht für den größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik. Über viele Jahre hinweg haben sich Banken und Investoren bereichert, indem sie sich die Kapitalertragssteuer auf Aktien gleich mehrfach erstatten ließen. Ein äußerst lukratives Geschäft. Der Schaden soll bei 12 Milliarden Euro liegen. Kräftig mitgemischt an dem Steuerbetrug hat auch die deutsche Bankenlobby. Deshalb haben heute Staatsanwälte, Steuerfahnder und Ermittler die Büros des Bundesverbands Deutscher Banken durchsucht.
Mithilfe von Cum-Ex-Geschäften ließen sich Banker und Aktienhändler Milliardensummen vom Staat an Steuern erstatten, die sie nie gezahlt hatten. Als die Politik diesen Steuerbetrug vor Jahren beenden wollte, sollen einige Banker, so der Verdacht der Ermittler, die Gesetzgebung beeinflusst haben. Im Ergebnis soll die Betrugsmasche noch jahrelang weitergegangen sein, vor allem vom Ausland aus. Nach Belegen für eine mögliche Beeinflussung soll die Staatsanwaltschaft Köln jetzt in den Büros des Bankenverbands suchen, zum Beispiel nach E-Mails von damals. Die Ermittlungen richten sich nicht gegen Funktionäre des Bankenverbands, sondern gegen Banker und Finanzberater, gegen die schon länger ermittelt wird. Insgesamt laufen in Sachen Cum-Ex gerade mehr als 70 Ermittlungsverfahren. Aus Köln, Arne Hell.
Gelegenheit macht Diebe, nicht nur bei Cum-Ex-Geschäften. Auch hinter jedem Hilfsprogramm lauern in der Regel Betrüger. Zumal dann, wenn es um riesige Summen geht, wie bei den Corona-Nothilfen. Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz hat bis Ende Juli mehr als 300 Strafanzeigen wegen Subventionsbetrugs erstattet. Der Schaden liegt bei 2,4 Millionen Euro. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn berichtet.
Schnell und unkompliziert sollte es gehen mit den Corona-Soforthilfen. Und so ist die Verlockung für viele groß gewesen, die Hilfe zu beantragen, obwohl sie keinen Schaden durch Corona hatten. Es winkten immerhin bis zu 9.000 Euro für Solo-Selbstständige und kleine Firmen und bis zu 15.000 bei etwas mehr Mitarbeitern. Aufgeflogen sind viele Betrüger, weil den Hausbanken etwas aufgefallen ist, sagt Ulrich Dexheimer, Vorstandssprecher der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, ISB.
Dass Corona-Soforthilfen bezahlt wurden auf Konten, wo es bisher überhaupt keine gewerblichen Umsätze gab, also was Konten von Privatpersonen und nicht von Unternehmen sind. Das haben die Hausbanken festgestellt, die auch entsprechenden Betrugspräventionen verpflichtet sind, die das an uns gemeldet haben und wir haben das dann weitergemeldet an die Staatsanwaltschaft.
Dabei gingen die Betrüger ganz unterschiedlich vor. Zum Beispiel haben sich Angestellte trotz eines regelmäßigen Lohns als Solo-Selbstständige in Not ausgegeben.
Oder das Gewerbe wurde rückdatiert angemeldet. Die Fälle hatten wir. In vielen Fällen war es auch so gewesen, dass der Gewerbetreibende eigentlich schon früher überschuldet war und auch sein Konto gepfändet war. In dem Moment hat er seine Ehefrau, seine Kinder oder sonstige Dritte genutzt, die ein Konto haben und das Geld dahin auszahlen lassen.
Berichtet Hauptkommissar Michael Holly vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Wer bei den Corona-Hilfen betrogen hat, wird am Ende dafür gerade stehen müssen.
Wir werden hier ein Strafmaß haben im Rahmen einer Geldstrafe zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Gleichzeitig wird aber die ISB auf dem zivilrechtlichen Wege die Corona-Soforthilfe zurückfordern.
Von den mutmaßlich an Betrüger ausgezahlten 2,4 Millionen Euro konnte bis jetzt nur ein kleiner Teil zurückgeholt werden, rund 300.000 Euro. Wie viel es am Ende wird, ist noch nicht abzusehen. Insgesamt wurden rund 540 Millionen Euro ausgezahlt. Mit Blick darauf schätzt Ermittler Holly das ganze Ausmaß in Rheinland-Pfalz als gering ein.
Weil es ja recht einfach war, dort einen Betrug anzubringen. Man musste ein Formular ausfüllen, eine Kopie des Ausweises, eine Kopie der Gewerbeanmeldung einsenden und schon konnte man das Geld bekommen, was ja auch politisch so gewollt war. Insoweit halten wir die bisher bekannten Fälle für sehr gering.
Bei 110.000 Anträgen und 70.000 Hilfsbewilligungen seien rund 400 Anzeigen ein geringer Teil, sagt auch ISB-Chef Dexheimer. Insgesamt stehe man in Rheinland-Pfalz bei der Zahl der Betrugsfälle gut da.
Im Vergleich zu den Bundessoforthilfen von anderen Bundesländern haben wir relativ geringe Missbrauchszahlen. Das hängt aber auch an unserem System und an unserer Devise Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Ein Beitrag von Katharina Fortenbacher-Jahn. Es war die teuerste Übernahme in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. 2018 legte Bayer mehr als 60 Milliarden Dollar für den amerikanischen Monsanto-Konzern auf den Tisch, obwohl dessen Unkrautvernichter Glyphosat schon damals im Verdacht stand, krebserregend zu sein. Die Risiken waren also bekannt, meint Finanzexperte Daniel Saurenz von Feingold Research.
Es ist ja nicht so, dass Bayer bei der Übernahme von Monsanto in ein schwarzes Loch geguckt hat, in dem das überhaupt nicht zu sehen war. Nein, es war schon bekannt, dass es da Klagen gibt. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dann gehen die Anwälte auf Tour und sammeln Klagen ein, probieren rauszuholen, was geht, und haben durchaus ein Interesse dran, diese Maschinerie immer am Laufen zu halten.
Und so ist es auch gekommen. Seitdem ist Bayer ständig mit der Abwehr von Klagen beschäftigt. Ein finanzielles Fiasko. Abzulesen auch an dem heute veröffentlichten Rekordverlust in Höhe von 9,5 Milliarden Euro. Jörg Marksteiner berichtet.
Hauptgrund für den Verlust sind die vielen Rechtsstreitigkeiten rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat bzw. Roundup, die sich Bayer mit der Übernahme der US-Firma Monsanto eingehandelt hatte. Das Pflanzenschutzmittel steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Jetzt legt Bayer ordentlich Geld zur Seite für die Rechtsstreitigkeiten, insgesamt mehr als 12 Milliarden Euro. Auch um schon bald an erste Kläger zu zahlen. Denn Ende Juni hatte sich der Konzern nach jahrelangem Streit mit einem Großteil der 125.000 Kläger geeinigt, auf die Zahlung von insgesamt rund 10 Milliarden Euro. Dieser Vergleich ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, denn zuvor muss noch ein US-Gericht zustimmen, und das sieht in Teilbereichen, nämlich was mögliche künftige Klagen angeht, noch Probleme. Deshalb wird noch nachverhandelt, doch Bayer ist sich sicher, dass noch in diesem Jahr ein Großteil des Betrags, möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro, gezahlt wird, hieß es heute, damit die jahrelangen Gerichtsstreitigkeiten ein Ende finden. Darauf hofft Bayer nicht nur im Glyphosatstreit, sondern auch bei zwei weiteren Agrarchemieprodukten, die in der Kritik stehen. Und auch bei einem Pharmaprodukt drohen schon 32.000 Klagen. Auch dort legt Bayer sicherheitshalber mehr als 1 Milliarde Euro zurück. All das lässt den Gewinn einmalig einbrechen. Die Corona-Pandemie konnte dem Leverkusener Chemiekonzern mit seinen 100.000 Mitarbeitern bislang dagegen vergleichsweise wenig anhaben. Zwar wurde weniger Saatgut verkauft und auch das Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten ging leicht zurück. Unter anderem, vermutet Bayer, weil sich Handel und Kunden in der Hochphase der Pandemie in den Monaten zuvor wohl schon reichlich eingedeckt hatten mit rezeptfreien Medikamenten. Und außerdem gingen, vermutlich aus Angst vor Ansteckung, deutlich weniger Menschen zum Arzt und ins Krankenhaus. Auch das ließ den Medikamentenverkauf zurückgehen. Doch im Vergleich zu den Problemen anderer Branchen, wie etwa in der Autoindustrie, scheint all das verkraftbar. Dennoch, für das Gesamtjahr ist Bayer etwas vorsichtiger geworden und erwartet nun etwas weniger Umsatzgewinn und Schuldenabbau als ursprünglich geplant.
Jörg Marksteiner berichtete, es gibt Krisenverlierer und Krisengewinner. Der Göppinger Softwareanbieter TeamViewer steht zweifelsohne auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen stellt Software zur Vernetzung von Computern her, etwa zur Fernwartung, zur Fernsteuerung von Maschinen oder für Online-Konferenzen. Anwendungen, die in Corona-Zeiten besonders gefragt sind.
Das Unternehmen aus Göppingen profitiert davon, dass viele Menschen jetzt aus dem Homeoffice arbeiten und Fernzugriffe auf ihren Computer brauchen, zum Beispiel durch den IT-Experten ihrer Firma. Dafür bietet TeamViewer die Software an. Wir profitieren von der Flexibilisierung der Arbeit, erklärte der Chef von TeamViewer, Oliver Steil, in einer Presseerklärung. Und das Wachstum geht weiter. Erst vor kurzem hat TeamViewer seine erste Firma gekauft, Ubimax. Damit können nicht nur Büroarbeitsplätze, sondern auch Facharbeiter vernetzt werden. Schon die ersten Monate dieses Jahres liefen für TeamViewer gut. Von April bis Juni hat das Unternehmen jetzt noch einmal zugelegt. Damit stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 der Gewinn auf rund 130 Millionen Euro, ein Plus von 78%. Deshalb konnten die Schulden schneller abgebaut werden, heißt es bei der Vorlage der aktuellen Zahlen. Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion.
Argentinien hat sich mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung geeinigt. Kurz vor Ablauf der Frist hat das Land mit drei Gläubigergruppen eine Vereinbarung zur Umschuldung von 66 Milliarden Dollar getroffen. Der Internationale Währungsfonds hatte die Schuldenlast des einst reichsten Landes Südamerikas kürzlich als untragbar bezeichnet. Damit zur Börse. Nach dem fulminanten Wochenstart macht sich heute wieder etwas Ernüchterung breit. Aus unserem Börsenstudio in Frankfurt berichtet Dorothee Holz.
Insgesamt gab es am deutschen Aktienmarkt einen kleinen Rückzieher. Der DAX schloss 0,4% tiefer bei rund 12.600 Punkten. Das lag auch am Schwergewicht Bayer. Bayer-Aktien waren mit einem Minus von 2,5% Tagesverlierer. Der Konzern hat Anleger mit einem Quartalsverlust von 9,5 Milliarden Euro geschockt, was vor allem an milliardenschweren Rückstellungen im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat lag. Die Autobranche wiederum schöpft nach dem enormen Einbruch langsam wieder etwas Hoffnung. Autoaktien waren sehr gefragt. In New York geht es beim Dow Jones und der Nasdaq weiter nach oben. Dorothee Holz, AD Börsenstudio, Frankfurt.